Wir sind alle gut ins neue Jahr gestartet, aber mit dem neuen Jahr fluten ja auch wieder unzählige Wellness-Trends, Detox-Kuren und Superfood-Versprechen unsere Timelines in den sozialen Netzwerken. Doch viele davon sind eben auch echt teuer und übertrieben und leider komplett ohne Belege. Deshalb wollen wir heute in der Folge mal einen Schritt zurückgehen, back to the basics sozusagen. Was sagt die Wissenschaft wirklich über Gesundheit, Ernährung und Wohlbefinden? Und vor allen Dingen, Alex, welche einfachen Gewohnheiten bringen langfristig etwas und auf welche Hypes können wir denn 2026 getrost verzichten?
Ja, Thorsten, das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt und es gibt ja immer mehr Trends, die wirklich immer mehr aufploppen, aber keiner von uns hat ja Zeit zu verschenken und möchte all diese Sachen ausprobieren. Und wir wollen heute mal drüber reden, was ist wirklich effektiv, was macht Sinn und wie kann ich meine Vorsätze, die ich vielleicht mir in den letzten paar Tagen raufgeschafft habe, auch wirklich umsetzen. Und da bin ich ganz gespannt, was du gleich für Fragen hast, was du alles an Gadgets im Hinterkopf hast, über die wir gleich mal sprechen werden.
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
Als allererstes wollen wir uns mal mit dem Thema Vitamine beschäftigen. Und zwar ganz speziell mit den sogenannten Vitamininfusionen. Ich habe sowas noch nie bekommen, aber ich habe auch schon ganz oft, vor allem bei Instagram gesehen, wenn irgendwelche Creator oder Beauty Content Creator da auf einem schönen gepolsterten Stuhl liegen und irgendwelche Vitaminspritzen irgendwie reingeballert bekommen. Da ist dann die Rede von IV-Drips und Co. Ist mir jetzt noch so ein bisschen fremd. Also von daher bin ich da wirklich gespannt, was steckt dahinter? Und vor allen Dingen ist natürlich die Frage, ja, was bringt's wirklich? Oder ist das einfach nur rausgeschmissenes Geld für irgendeinen Hype?
Ja, Thorsten, erstmal um den Namen aufzuklären, IV-Drips, also IV heißt nur intravenös, bedeutet jetzt nichts anderes. Also ich spritze das Zeug einfach direkt rein. Man kann sich erstmal überlegen, warum gibt es überhaupt so einen Hype darum? Was habe ich überhaupt davon? Natürlich logisch, wenn ich dir eine Infusion gebe, umgehe ich ja den Darm und bringe die Vitamine dann direkt ins Blut. Das klingt ja auch erstmal effizient und wird deshalb natürlich auch gerne gemacht und dann kommen diese ganzen Schlagworte hoch wie Bioverfügbarkeit, Zellversorgung oder Detox-Kuren oder was auch immer man damit so verbindet. Was man erstmal wissen muss, es gibt natürlich einen Aspekt, wo das Ganze sinnvoll ist. Also könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, wenn ich zum Beispiel sehr schlecht etwas resorbieren kann. Also wenn ich jetzt eine Darm-OP hatte, macht es Sinn, manchmal gewisse Nährstoffe in den Körper zu bringen über eine Form von Infusion. Oder wenn ich ausgeprägte Mangelzustände habe. Also wenn jetzt die Frau zum Arzt kommt und sagt, oh, ich habe so einen krassen Eisenmangel und bis ich einen Eisenmangel aufgeholt habe, dauert das ein bisschen, dann kann ich verstehen, wenn der sagt, hey, das ist auch eklig, diese Eisentabletten, ich gebe ihm mal so eine kleine Infusion mit Eisen, dann geht das Ganze ein bisschen schneller, dann dauert das nicht so lange, bis sich wieder gut fühlen. Das kann ich absolut verstehen. Das ist auch medizinisch sinnvoll. Das ist ja kein Lifestyle-Aspekt, den ich jetzt gerade erwähnt habe. Was man aber wissen muss, wenn du gesund bist, und Thorsten, du hast ja schon gerade selber gesagt, du hattest noch nie eine großartig.
Nee, bisher noch nicht, nee.
Muss ja auch nicht anscheinend unbedingt sein. Bedeutet, wenn ich ein gesunder Mensch bin und eine normal gute Verdauung habe, werden die meisten Vitamine auch über den Darm gut aufgenommen. Und man weiß ja auch, viel hilft nicht automatisch viel. Also es gibt ja gewisse Grenzwerte, die sinnvoll sind. Und wenn ich davon wesentlich mehr reinschmeiße, gerade bei wasserlöslichen Vitaminen, wie Vitamin C oder B, werden die ja schlicht über den Urin ausgeschieden. Das heißt, ich habe ja gar nichts davon, wenn ich jetzt Unmengen da reinschmeiße. Und ganz oft muss man sich ja mal Gedanken machen, warum mache ich das überhaupt? Und wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, was erreiche ich? Von der Idee her sorge ich ja nur dafür, die Ursache nicht zu beheben, sondern ich habe kurzfristig mein Laborergebnis verbessert, um es mal ganz böse zu sagen. Also der Effekt ist einfach sehr kurz, relativ teuer. Und eigentlich kannst du das Ganze auch sehr gut umsetzen mit einer gezielten, guten Ernährung und dann vielleicht zielgerichteten Supplements, weil du sagst, hey, XY fehlt mir, aber eine Infusion ist eigentlich nur ein kurzfristiger, schöner Lifestyle-Aspekt, sollte aber nicht die Norm sein. Im Notfall kann ich das gut verstehen, ansonsten wirklich unnötig.
Okay, das Thema Biohacking war ja auch in den vergangenen Jahren immer mal wieder sehr schlagzeilentauglich und sehr beliebt, auch als Hashtag. Aber man muss ja auch sagen, bei diesem ganzen Biohacking-Spielzeug, nenne ich es jetzt mal böse, muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt ja die verschiedensten Sachen. Ich meine, was ich cool finde, sind zum Beispiel diese Glukosesensoren, wo du ja dann 1:1, die klebt man sich auf dem Arm, da ist dann eine kleine Nadel dran und dann funkt ja dieser Sensor deine Blutzuckerwerte direkt in eine Handy-App. Das hatten wir beide ja auch schon mal in einem Experiment fürs Fernsehen gemacht. Fand ich super. Da hat man direktes Feedback auch. Aber Es gibt natürlich auch so Mikrobiomtests, Schlafringe. Das klingt alles total spannend und ich glaube, ganz viele Menschen, ja, die werden da auch so ein bisschen angefixt. Also ich merke das manchmal auch, dann sehe ich eine App und da kannst du das mitmachen und cool, jetzt siehst du genau deine Tiefschlafphasen. Man wird ja schon so ein bisschen auch bei der Neugier gepackt und viele Menschen kaufen das natürlich auch. Und wie du schon sagst, wenn man gesund ist, braucht man vieles von diesem Quatsch überhaupt nicht. Aber was würdest du sagen bei diesem ganzen Biohacking-Wahn, was macht da wirklich Sinn?
Also natürlich ist es erstmal cool, weil ich habe ja genau diesen Effekt, den du gerade beschrieben hast. Ich kenne meinen Körper jetzt besser als vorher und kann aufgrund dessen Schlüsse ziehen und etwas daraus ableiten. Was ich dabei natürlich voraussetzen muss, dass ich diese Daten auch richtig interpretiere. Weil bloß, weil ich jetzt sage, du hast einen Wert von meinetwegen 120 und vorher war er 80, müsstest du ja daraus ableiten, was bedeutet denn das jetzt für mein Leben? Und das ist ja erstmal die erste Herausforderung, mit Datenmengen auch richtig umzugehen und daraus auch eine belastbare, sinnvolle Handlungsempfehlung zu geben. Vielleicht kann die App das gut, vielleicht kann es auch nicht gut, also ich brauche erstmal eine Orientierung. Fangen wir mal an mit diesen Glukosesensoren. Thorsten, du hast sie ja schon mal getestet und wir haben ja auch schon oft für irgendwelche Reportagen das Ganze genutzt. Was hat dir denn das gebracht? Was hattest du für ein Gefühl davon, als du die genutzt hast?
Also ich fand das schon ganz cool. Also weil ja diese unmittelbare Übertragung aufs Handy war. Du siehst ja dann schön, wie deine Blutzuckerkurve so im Tagesverlauf da ist. Und ja, man sagt ja immer so, eine Schwankung ist ja auf jeden Fall da, eben eine gesunde Schwankung, dass so morgens beispielsweise nach dem Frühstück die leicht hochgeht, dann wieder fällt, zum Mittagessen wieder hoch, wieder runter, zum Abendessen wieder hoch. Und ich bin ja so ein bisschen der geborene Snacker oder war es zumindest auch oft lange Zeit, wo ich dann zwischen zwei Mahlzeiten beispielsweise dann doch mal den Latte Macchiato mit einem süßen Keks oder sowas genommen habe und dann habe ich direkt diese Peaks gesehen, also wo die Kurve dann wirklich schlagartig senkrecht nach oben ging, danach wieder ganz tief gefallen ist, also wo wieder dieser Hunger oder dieser Heißhunger entsteht. Und das war für mich wirklich ein echtes Learning, zu sehen, oh, guck mal, die Kurve, die schwankt natürlich, das ist gut für mich und meine Gesundheit, und diese Peaks, die waren dann gleichzeitig Alarmzeichen. Also das war für mich persönlich so ein unmittelbares Feedback, was mich bei einer Ernährungsumstellung gut unterstützt hat.
Perfekt, und genau darum geht es nämlich eigentlich. Heißt, dieses Biohacking, um es mal so zusammenzufassen, dieses ganze Thema, ist halt dann sinnvoll, wenn ich eine klare Handlungsempfehlung daraus schließen kann. Also das heißt, wenn du sagst, ich habe das mal umgemacht, einfach für den Test, ich habe aber dann gesehen, was das für einen krassen Unterschied macht, ob ich zwischendurch snacke, weil diese Blutzuckerkurve komplett durcheinander ging und dann habe ich gemerkt, ah okay, das macht wohl gar keinen Sinn. Oder diese Tests, die wir auch schon mal gemacht haben, Thorsten, wenn ich gesagt habe, nach dem Essen geh mal ein paar Schritte und du hast gesehen, boah krass, wie schnell das meinen Blutzucker wieder nach unten reguliert, wenn ich bloß mal 10 Minuten ums Haus gehe. Als Beispiel. Und ich dann merke, ah cool, was kann ich alles Tolles erreichen? Dann finde ich sowas super sinnvoll, wenn ich diese Daten interpretieren kann und damit auch wirklich etwas anfangen kann. Aber jetzt so das Beispiel Mikrobiomtest, hast du ja gerade eben auch so mit reingebracht. Das ist etwas, das ist super komplex für den Laien. Und wenn du jetzt so einen Test machst und das Darmmikrobiom ist wirklich hochdynamisch, das ist extrem im positiven Sinne anfällig, nämlich durch Schlaf, durch Stress, durch Essen, durch Bewegung. Und so ein einmaliger Stuhltest wäre jetzt keine herausragend großartige Diagnose in dem Moment. Das heißt, wenn du dir das mal vorstellst, ich habe extra mal ganz viele Studien dazu gelesen, was ist ein gesundes Mikrobiom? Und wenn du dich damit mal beschäftigst, hörst du die Antwort, weiß ich nicht, von jedem Arzt. Weil, wenn du es genauer anguckst, man hat so Kohortenanalysen gemacht bei gesunden Menschen und man hat gesehen, selbst wenn die super gesund sind, vom Mikrobiom, von der Zusammensetzung, waren nur 30-40% gleich und 70% waren unterschiedlich, weil jeder ein unglaublich unterschiedliches Mikrobiom hat. Es waren aber trotzdem alle gesund von denen. Das heißt, diese Diversität des Mikrobioms ist unglaublich wichtig. Die entsteht aber bei jedem anders, weil der eine das Lebensmittel mehr isst, der andere ist das mehr. Ich kann aber trotzdem damit gesund sein. Deshalb bei diesen Mikrobiomtests, ich finde die gut, wenn man sich auf gewisse Sachen untersucht. Also wenn du sagst, ich habe Candida, SIBO, brauche jetzt keinem was sagen, sind so gewisse Keime, dann finde ich das super gut. Ansonsten, ganz ehrlich, gesunde Ernährung schlägt jegliche Form von Tests und wer schafft, sich gesund zu ernähren, braucht meistens, ehrlich gesagt, auch keinen Mikrobiomtest, weil man als Laie mit den Werten auch nicht unbedingt etwas anfangen kann.
Okay, so jetzt kommen wir zum Begriff, der mir auch gar nicht so präsent war, den ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, und zwar Fibermaxing. Ja, das ist in den letzten Jahren vor allen Dingen so in Online-Fitness-, Gesundheits- und Biohacking-Communities eben auch aufgetaucht und bezeichnet ja so, ja, im Wesentlichen eine Strategie, die Aufnahme von Ballaststoffen, also das ist ja englisches Wort Fiber eben, darum dieser Name, stark zu erhöhen, um eben gesundheitliche Vorteile daraus zu schlagen. Ich weiß nicht, wie es jetzt unseren Hörerinnen und Hörern geht. Fibermaxing habe ich so wirklich noch nie so wirklich gehört oder mich damit beschäftigt. Ist das jetzt auch wirklich ein richtiger Trend oder ist es im Grunde nur ein geiler Name für was, was wir schon lange wissen?
Ja gut, die deutsche Übersetzung ist mehr Ballaststoffe, ist natürlich ein bisschen langweilig, ne? Mhm. So, deshalb Fibermaxing klingt erstmal cooler. Also, warum werden Ballaststoffe so gefeiert? Haben wir ja schon auch häufiger im Podcast besprochen und waren ja auch wirklich, du hast somit die Folgen, die am krassesten gehört wurden, muss man echt mal sagen. Weil Ballaststoffe einfach immer mehr in den Fokus der Wissenschaft geraten. Einfach, weil sie extrem gut sind für unsere Darmbakterien. Die sind ja das Futter sozusagen. Sie stabilisieren den Blutzucker, erhöhen unsere Sättigung und senken langfristig das Risiko für ganz viele Erkrankungen. Ob es Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind, Diabetes Typ 2, Darmkrebs. Und deshalb weiß man ja auch, dass wir am Tag auf so 25 bis 30 Gramm Ballaststoffe kommen sollten. Schaffen aber leider die wenigsten. Die meisten liegen so bei 15, 16 Gramm. Also erstmal ist dieser Trend unglaublich sinnvoll. Jeder sollte eigentlich, ich spreche jetzt mal für 90% der Bevölkerung, glaube ich, auf mehr Ballaststoffe zurückgreifen. Das Problem ist aber oft, Thorsten, und das kennst du bestimmt, wenn Leute etwas machen wollen, setzen sie es leider viel zu isoliert um. Das heißt, sie sagen jetzt, oh, mehr Ballaststoffe. Und dann kaufen die sich die Riesenpackung Flohsamenschalen und essen davon dann am Tag 20, 30 Gramm und wundern sich, wieso sich der Magen umdreht, als Beispiel. Bei Flohsamenschalen ist es relativ leicht zu verstoffwechseln, die sind nicht so wild. Aber das, was viele halt machen, ist, dass sie Ballaststoffe isoliert hochschrauben. Das heißt, sie nehmen dann nur ein gewisses Pulver, kloppen sich das rein und wundern sich dann, warum sie danach Bauchschmerzen haben. Was aber viel, viel wichtiger ist bei diesem Fibermaxing, dass ich viele unterschiedliche Ballaststoffe habe. Und das verstehen ganz viele Leute nicht. Und deshalb ist das ein unglaublich wichtiger Appell von mir. Esst viele unterschiedliche. Das heißt, ich brauche die löslichen Ballaststoffe. Das sind zum Beispiel Hafer, die Hülsenfrüchte, weil die sind gut für meinen Blutzucker, für meine Darmflora. Esst aber auch die unlöslichen Ballaststoffe, also Vollkorn, Gemüse, weil die die Darmbewegung anregen. Also am Ende zusammengefasst, das, was entscheidend ist, ich brauche viel Variation. Es bringt nicht auf einen Ballaststoff zurückzugreifen. Deshalb, wenn ihr da was braucht, könnt ihr uns doch gerne mal schreiben, wenn ihr das unbedingt erhöhen wollt. Aber die Variation bringt es nicht, der isolierte einzelne Ballaststoff.
Wenn ihr da was braucht, das klingt gerade so ein bisschen dealermäßig. Aber ihr wisst, wie es gemeint ist. Wir dealen nur mit einer guten Gesundheit und ehrlichen Worten im Podcast Gesund gefragt. Wir haben ja auch so ein bisschen gesagt, der Untertitel dieser Folge Back to the Basics, die gesund gefragt Gesundheitsgebote, wo wir uns nämlich wirklich auf das auch gezielt stürzen möchten, was euch wirklich weiterbringt. Es gibt da so einen unterschätzten Alltagsheld, das ist die Bewegung. Wen hätt's gewundert? Spaziergänge sind nichts Neues. Und wer uns regelmäßig hört, weiß auch, wie wir Spaziergänge feiern. Auch wenn sie nur 20, 25 Minuten sind, das bringt ja schon eine Menge. Aber warum wird denn gerade das stinknormale Gehen jetzt wieder als der Gesundheitsbooster gefeiert?
Ja, ich glaube, für vieles im Hinterkopf noch so etwas wie Gehen ist Sport für Arme, so nach dem Motto. Also das ist die Light-Version von Sport. Aber es ist quasi keine eigene Form von Bewegung. Es ist aber für mich das Mini-Fitnessstudio, um es mal wirklich so zu sagen. Weil viele denken bei Sport halt immer daran, ich sitze den ganzen Tag und jetzt muss ich eine Stunde ins Fitnessstudio und pumpen oder auf dem Laufband 10 km/h laufen. So ist es halt überhaupt nicht. Denn allein Gehen sorgt ja schon dafür, den Stoffwechsel kontinuierlich anzuregen. Es senkt den Blutzucker. Es ist ein krasser Effekt, wenn ich nach dem Essen 10 Minuten gehe. Ich bringe diese Insulinspitzen wirklich komplett runter. Ich verbessere meine Durchblutung. Es ist entzündungshemmend. Es reduziert Stresshormone. Wie oft sage ich nach dem Streit oder nach irgendwelchen unangenehmen Angelegenheiten, geh mal 10 Minuten. Es sorgt dafür, Stresshormone abzubauen. Also es sorgt für so unglaublich viel. Und man weiß ja auch schon, dass schon 7.000, 8.000 Schritte etwas bringen. Ganz viele haben immer diese 10.000 oder mehr im Kopf. Nein, auch schon 7.000, 8.000 Schritte bringen unglaublich viel. Und deshalb wird das immer noch viel zu stiefmütterlich behandelt. Und wenn man mal sieht, was viele Leute im Büro an Schritten haben, Thorsten, das glaubst du nicht, da haben welche 2.000, 3.000 Schritte am Tag. Und dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn der Stoffwechsel einschläft. Deshalb probiert mal da auf 7.000, 8.000 Schritte zu kommen. Es bringt unglaublich viel.
Absolut. Und die Messlatte wirklich nicht so hochlegen. Ich habe letztens noch mit einem Freund drüber gesprochen, der auch diese 10.000 Schritte immer so vor Augen hatte. Und ich hatte ihn einmal aufgeklärt, dass so dieser Mythos 10.000 Schritte eben vom besagten Schrittzähler stammt, der mal zur Olympiade vorgestellt wurde. Und das war auf einmal so die Maßeinheit. Ich muss die 10.000 am Tag knacken, aber 7.000 bis 8.000 ist in der Regel auch das, was ich versuche anzustreben. Alles, was drüber geht, ist natürlich toll. Aber du hast ja auch mal gesagt, einen wesentlichen oder riesen Mehrwert bringt es auch nicht, wenn man jetzt statt 7.000 oder 8.000 die 12.000 macht.
Ja, man hat da schon wirklich unglaublich viele Studien zu gemacht und man weiß halt, das ist auch schön, das ist auch gut und natürlich verbrenne ich dann noch ein paar Kalorien mehr und das ist toll für meine Gesundheit, aber der explizite Mehrwert ist ab 7.000, 8.000 gar nicht mehr unbedingt so gegeben. Das heißt, natürlich finde ich es gut, wenn jemand sagt, oh, ich komme heute nicht zum Sport, ich gehe nochmal 1.000, 2.000 Schritte mehr, finde ich natürlich toll. Aber man weiß halt mittlerweile, ab 7.000, 8.000 Schritten habe ich so einen großen Mehrwert und der steigt danach nicht mehr wirklich signifikant. Und ich glaube, das ist eine Benchmark, wo jeder sagen kann, ach, da kann ich ungefähr hinkommen am Tag. Das ist nicht utopisch.
Wir haben im Podcast auch mal über den Blutdruck als der stille Killer gesprochen. Das unterschätzen leider viele auch. Ich hatte auch mal eine Phase, wo ich sehr unter Strom, unter Stress stand, wo ich auf einmal auch einen unglaublich hohen Blutdruck hatte. Ist mir erstmal gar nicht so aufgefallen, aber das kann halt schon schnell gehen. Und jetzt ist der Blutdruck aber auch sowas, was so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, finde ich immer. Viele Menschen, die kontrollieren ihren Puls, die zählen ihre Kalorien, wenn sie Sport gemacht haben oder sich besonders gut ernährt haben, ja, oder fragen sich, was verbrenne ich an Kalorien, wenn ich jetzt mal die 8000 Schritte mache? Oder auch ganz beliebt, die tracken ihren Schlaf und sind da bestens informiert. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst, Alex, auch so mit deinen Kunden als Personal Trainer. Ich habe immer den Eindruck, dass kaum jemand regelmäßig den Blutdruck kontrolliert, weil wenn ich jemand mal frage, sag mal, was hast du denn für einen Blutdruck?
Weiß ich nicht, habe ich nicht gemessen.
Ist total krass, oder?
Ja.
Kann man sich gar nicht vorstellen eigentlich.
Ging mir ja genauso, ne? Ging mir wirklich genauso. Ich war wirklich, wie der Ochs vom Berg stand ich da, als ich meine Werte gesehen habe und habe gedacht, das kann doch nicht sein.
Ja, es ist unglaublich, weil ganz viele Leute haben da draußen entweder schon so eine Smartwatch, wo das Ganze integriert ist oder haben irgendeine Art von Herzfrequenzmessgerät und alle kennen ihren Puls und sagen, ich habe einen Ruhepuls von 60 und wenn ich Sport mache, habe ich Puls 130, was auch immer. Und das ist immer für alle total cool. Und du fragst nach dem Blutdruck und dann, keine Ahnung, das letzte Mal beim Arzt vor 5 Jahren, so nach dem Motto. Weil einfach Blutdruck ist einfach der uncoole, stiefmütterliche Bruder, um es mal so böse zu sagen. Weil einen hohen Puls, den merke ich, der fühlt sich automatisch anstrengend an. Ne, der geht auch super hoch und runter, der steigt innerhalb von einer Minute, wenn ich mal schnell die Treppen hochgehe. Das merke ich sofort. Bei Blutdruck ist es aber einfach so, der verändert sich langsam, der reagiert relativ träge, der braucht eine gewisse Regelmäßigkeit, der ist halt böse gesagt einfach uncool. Aber wenn man sich mal überlegt, wofür ist das eine Ursache? Für Herzinfarkt, für Schlaganfall, für Nierenversagen, selbst für Demenz weiß man mittlerweile. Und laut WHO, also der Weltgesundheitsorganisation, ist Bluthochdruck weltweit eine der führenden vermeidbaren Todesursachen. Da gibt's extra so Kategorien, nach denen das dementsprechend eingeordnet wird. Und die ist unter den Top 2, 3 auf dieser Welt, was man vermeiden kann, weil man relativ leicht darauf Einfluss nehmen kann. Und deshalb ist das wirklich noch etwas, wo man wirklich sagen muss, bitte Leute da draußen, messt ab und zu mal euren Blutdruck. Das muss ja gar nicht jeden Tag sein. Aber auch gerade, wenn ihr mal merkt, ihr habt eine schwierige Phase, denken viele Leute, glaube ich, immer, ach, ich bin noch jung, ach, ich habe normales Gewicht, ich bin doch relativ sportlich. Ich kann aber auch mit normalem Gewicht einen Blutdruck haben, der durch die Decke geht. Deshalb unbedingt das ab und zu mal abchecken lassen, weil es langfristig einen riesen Einfluss auf die Gesundheit haben kann.
Ja, und es gibt ja viele Geräte, die man sich zu Hause auf dem Wohnzimmertisch oder darunter legen kann. Die sind nicht teuer, gibt's in jeder Apotheke oder in jedem Onlineshop, Drogeriemarkt. Das bringt schon eine Menge. Und mein Tipp ist auch, den hat mir auch mein Arzt mit an die Hand gegeben, wenn ihr so eine Messung macht, auch bitte darauf achten, dass dann der Arm so auf Herzhöhe ist, dass man nicht quatscht, sich nicht bewegt, sondern wirklich ruhig sitzt. Und vielleicht, das habe ich immer gemacht, Alex, ich weiß nicht, wie du das siehst, vielleicht einfach 3 Messungen in Folge macht, dass man dann auch wirklich einen guten Durchschnitt bekommt, der dann auch aussagekräftig ist.
Ja, das ist wirklich dabei wichtig ist. Genau das, was du gerade schon gesagt hast, ist super. Natürlich sind diese Oberarmgeschichten besser als diese Dinge am Handgelenk, aber auch damit kann ich leben. Also erstmal, um eine grobe Orientierung zu haben, sind die auch schon gar nicht schlecht. Und wenn du dann einfach dich entspannt hinsetzt, sollst du auch ein paar Minuten gesessen haben, nicht direkt von der Arbeit nach Hause kommen, sich an den Tisch setzen und messen, sondern relativ entspannt, wo du vielleicht ein bisschen runtergekommen bist, dass du auch siehst, okay, das ist mein Normalzustand und nicht mein, ich komme gerade zur Tür rein, Zustand. Dann Ellenbogen entspannt auf den Tisch absetzen, Hand ist ungefähr auf Herzhöhe, ne, so leicht angewinkelt und dann das mal zu messen und das halt, wie gesagt, genauso wie du es gerade eben gesagt hast, 2-3 Mal messen, um dann wirklich mal zu gucken, dabei möglichst entspannt zu bleiben und dann kriege ich schon relativ gut so einen Mittelwert, von dem ich weiß, wo ich ungefähr liege.
Ganz spannende Frage noch, die mir gerade einfällt, welchen Arm nehme ich? Nehme ich den linken Arm, also in Herznähe oder den rechten?
Total egal.
Ist egal.
Nimm ruhig den linken, weil es auch viele ist es einfach leichter, den linken zu nehmen und auch als Vergleichswert, aber das wäre jetzt nicht super entscheidend. Das könntest du auf beiden Seiten machen, okay, was den Blutdruck angeht.
Weil ich messe grundsätzlich immer links, habe aber letztens eine Situation erlebt, wo ein Sanitäter rechts gemessen hat bei einer Patientin. Ja gut, hätten wir das auch geklärt. Auf meiner schönen Liste zu den gesund gefragt Gesundheitsgeboten steht jetzt ganz groß Schlaf als Superkraft. Schlaf wird leider auch oft unterschätzt, genauso wie der Blutdruck. Das ist leider so. Ja, jeder hat einen anderen Schlafrhythmus und mal geht man vielleicht spät ins Bett, mal früh. Aber ein regelmäßiger Schlafrhythmus bedeutet halt für den Körper und den Geist pure Entspannung. Also das habe ich selber am eigenen Leib auch mal erlebt und ich verhafte dich ja mal ganz gerne als Gesundheitsexperte für RTL.12, wenn ich als Reporter wieder irgendwelche Experimente mache, Alex, da bist du ja ganz oft dann unser Experte und kontrollierst diese ganzen Sachen auch. Und kürzlich, wer vielleicht zwischen Weihnachten und Neujahr Fernsehen geschaut hat, konnte eben genau diese Reportage auch wieder von uns sehen, wo es um solche Dinge ging. Was sind denn deine Top-Tipps für einen besseren Schlaf? Was gehört da unbedingt rein?
Was machst du denn schon, Thorsten, dass du sagst, das sind meine Voraussetzungen, dann schlafe ich gut. Was tust du denn schon so im Alltag dafür?
Ja, also ich versuche in jedem Fall so eine Art Schlafhygiene für mich irgendwie hinzukriegen. Das heißt, ich bemühe mich, dass ich zum Beispiel in der Woche möglichst immer zur gleichen Zeit, Pi mal Daumen, eine halbe Stunde vielleicht, ins Bett gehe und morgens auch aufstehe. Am Wochenende, klar, je nachdem, was man vorhat, wenn man mal eingeladen ist, wird es auch mal später oder früher, variiert das. Aber das ist schon mal so eine Schlafhygiene, die ich mache. Und was ich eben merke, ich versuche ja mindestens so 2 Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen nichts mehr zu essen, weil ich dann auch Probleme mit dem Einschlafen habe. Das ist so meine Schlafhygiene, würde ich mal sagen.
Oh, sehr gut, das finde ich schon mal richtig gut. Also machst du schon mal ganz viel richtig. Das, was nämlich ganz wichtig ist, erster Aspekt, und das ist wirklich auch mittlerweile durch Studien belegt, feste Zeiten. Feste Zeiten machen für den Körper einen unglaublichen Vorteil. Also plus minus die halbe Stunde, wie du es gerade eben schon mit reingebracht hast, dann hat der Körper nicht dieses Gefühl von so Mini-Jetlag. Und das hast du wirklich, wenn du mal am einen Tag um 10 ins Bett gehst und am nächsten Tag erst um 1 Uhr nachts oder so. Das heißt, stabile Zeiten sind schon mal sehr, sehr gut. Dann zweiter Punkt. Wenn du morgens aufwachst, bitte, alle da draußen, sobald ihr aufwacht, geht bitte raus. Und wenn es nur 5 oder 10 Minuten sind, dass der Körper so ein Reset hat und weiß, jetzt ist Tag, um es mal ganz einfach runterzubrechen. Weil was ganz entscheidend ist, wenn ich wach werde und mein Körper diese Wachhormone produziert, sind die, auch wenn das erstmal komisch klingt, sind die Wachhormone, die ich am Tag habe, die Voraussetzung dafür, dass ich nachts gut schlafen kann. Klingt jetzt erstmal komisch, weil was habe ich davon? Serotonin sorgt dafür, dass ich wach werde. Und aus Serotonin macht der Körper abends Melatonin. Das heißt, werde ich nicht richtig wach, werde ich auch nicht wieder richtig müde. Um es mal so einfach runterzubrechen, heißt raus ins Licht. Und dann abends, genauso wie du gerade eben schon reingebracht hast, vor dem Schlafen nicht unglaublich spät essen und so 60 Minuten vor dem Schlafen gehen, kein intensives, super hartes Training zum Beispiel reinzubringen, sondern langsam runterzufahren. Ich sag mal so 6, 7, 8 Stunden vorm Schlafen gehen, auch Koffeinkonsum einschränken, ist auch eine ganz gute Geschichte. Und dann auch bezüglich Schlafhygiene einen kühlen, dunklen Raum haben, der ruhig ist. Dann hast du eigentlich sehr, sehr viel schon auf der richtigen Seite garantiert gemacht. Und ich glaube, das ist alles relativ einfach umsetzbar.
Was ich ja auch aus unserer langjährigen Freundschaft und Zusammenarbeit gelernt habe, Alex, ist ja das Thema Geschwindigkeit beim Essen. Oh. Da sage ich jetzt mal so ein bisschen Fuß vom Gas, sprichwörtlich. Oh. Denn ich habe wirklich lange Zeit auch unter Stress sehr, sehr schnell gegessen. Da kann Alex also auch ein Liedchen von singen. Und es heißt eben auch, langsamer essen, länger leben. Kann man sich eigentlich ganz gut vorstellen, denn es gibt wohl Studien, die ganz klar zeigen, wer sich Zeit beim Essen nimmt, lebt definitiv gesünder. Und das habe ich mir eben auch zu Herzen genommen. Muss sagen, ich habe mich da in den letzten Jahren wirklich massiv verbessert. Lass mir bewusst viel mehr Zeit. Aber was genau passiert denn da im Körper, was für uns und unsere Langlebigkeit besser ist?
Ja, ich weiß noch, wie du wirklich bei dieser Reportage, das war auch eine, die wir relativ früh am Anfang mal gedreht haben, also schon ein bisschen länger her, wie genervt du da warst, als ich gesagt habe, jetzt ist 20 Minuten, dann musst du zwischendurch Pausen einbauen und du mich anguckst und meinst, oh nein, ich will nicht mehr, bitte. Das ist ein schlimmes Experiment. Aber was passiert da? Das, was ganz entscheidend ist, wir haben ja gewisse Sättigungshormone. Und stell dir mal vor, Thorsten, du fährst auf die Autobahn und du bist richtig hungrig. Und dein Hunger ist jetzt der Ferrari, in den du einschlagst und du rast los. Und neben dir fährt der kleine Hunger in dem Fiat Uno neben dir her und sagt, ich komme nicht hinterher, ich komme nicht hinterher. Und du rast schon an ihm vorbei und isst und isst und isst. Und du bist dann pappensatt vollgefressen und merkst dann irgendwann, oh Gott, viel zu spät. Ich wurde erholt, eingeholt von dem kleinen Fiat Uno. Und so kannst du dir das vorstellen. Das heißt, die Sättigungshormone kommen einfach nicht so schnell hinterher. Bedeutet, all diese Hormone, GLP, dieses Peptid YY, braucht ihr euch alles nicht merken, braucht circa knapp 20 Minuten, um dem Gehirn zu signalisieren, ich bin satt. Denn wir werden satt im Kopf und nicht im Bauch. Und das ist ganz entscheidend zu wissen. Und sobald du anfängst, langsamer zu essen, wirst du deinen Blutzucker stabilisieren, weil einfach dein Körper nicht so schnell die ganzen Sachen verarbeitet, sondern das Ganze wird verzögert aufgenommen. Riesengroßer Vorteil. Dein Parasympathikus wird aktiviert. Das heißt, Essen ist dann auch ein Moment von Ruhe, von Regeneration. Vagusnerv wird aktiviert, fördert Verdauungsenzyme, also es wird auch wesentlich besser verstoffwechselt. Und dein Mikrobiom schreit auch Hurra, weil natürlich umso besser du kaust, umso langsamer du isst, sagt der Körper, hey, ich kann das Ganze auch viel besser verstoffwechseln, weil du ja eine sehr, sehr gute Vorarbeit geleistet hast, was sonst nicht der Fall ist. Deshalb weiß man auch mittlerweile, dass die schnelle Essen dafür sorgt, dass du Übergewicht bekommst, metabolisches Syndrom. Selbst Diabetes Typ 2 wird mittlerweile in Relation gebracht zu schnellem Essen. Deshalb glaube ich, sollte da jeder mal darüber nachdenken und sagen, okay, ich esse mal langsamer, leg das Besteck mal zur Seite und ich schaffe es mal, länger als 20 Minuten zu essen. Und das wäre jetzt mal so eine Hausaufgabe an euch, das mal unbedingt auszuprobieren.
Jetzt wissen viele auch in der Theorie, was gut ist für die Gesundheit und welche Gewohnheiten man vielleicht ändern oder einschränken sollte. Aber wenn ihr jetzt vielleicht mal so einen Moment in euch geht und mal ganz ehrlich zu euch selbst seid, man kann es ja sogar nachschauen, überlegt mal, wie viel Zeit ihr heute an eurem Smartphone verbracht habt. Es gibt ja bei vielen Telefonen die Möglichkeit, diese Bildschirmzeit auch mal zu kontrollieren. Ich habe das mal gemacht. Ich habe die Funktion irgendwann ausgestellt, weil ich es nicht mehr sehen wollte, weil ich einfach auch sehr, sehr viel an meinem Smartphone arbeite und auch, ja, ich muss zugeben, auch sehr viel gucke zwischendurch. Vor allen Dingen immer dann, wenn man mal so das Gefühl hat, boah, es ist langweilig, dann hat man ja schwuppsdiwupps das Handy in der Hand. Kennt, glaube ich, fast jeder. Aber man muss auch ganz klar sagen, unter unseren Gesundheitsgeboten befindet sich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der da heißt, offline ist das neue Detox. Denn Smartphones stören nachweislich den Schlaf, die Konzentration, soziale Bindungen. Viele haben das Ding ja nachts noch auf dem Nachttisch neben sich liegen. Da ja mal die Frage, Alex, wie schafft man es denn, digitale Grenzen zu setzen, ohne ja ganz offline zu gehen oder das Gefühl zu haben, man verpasst was?
Ich glaube, das, was super wichtig ist, erstmal, warum funktioniert das überhaupt bei uns so? Weil ich kann ja ganz viele Leute, die dann wirklich sagen, oh, ich gehe dann einfach quasi von alleine bei Instagram rein und schaue mir da irgendwelchen Quatsch an und fange an, da hoch und runter zu scrollen. Ohne dass es ja einen Grund gab. Es gab hier nicht unbedingt die eine Nachricht, die ich jetzt bekommen hätte, die ich beantworten müsste. Und das ist ja schon, das muss man auch böserweise mal sagen, ja eine Social-Media-Mafia, die dahinter steckt. Das heißt, diese Dopaminausschüttung, das heißt, diese maximalen Glückshormone, die kommen, sind viel, viel krasser als Serotonin. Also Serotonin ist ja auch ein Glücklichkeitshormon, aber das ist langsam, das ist stiller, das kommt langsam ansteigend im Körper hoch und Dopamin kommt halt sofort. Und deshalb scrollen die Leute da immer weiter. Deshalb, ich habe da gar kein Problem mit, wenn Leute sagen und das zugeben, das hat nichts mit Schwäche zu tun, das ist einfach pure Chemie, die im Körper da freigesetzt wird. Was aber wichtig ist und was man vielleicht beachten sollte, ich bin auch kein Freund davon zu sagen, ich benutze das Handy nicht mehr, das ist ja auch utopisch, macht ja gar keinen Sinn. Aber ich glaube, dass was gut ist, sich feste, handyfreie Zeiten zu schaffen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sagt, zum Beispiel bei mir ist es so, wenn ich zum Sport gehe, bleibt das Handy dann im Schrank. Wie viele sitzen im Fitnessstudio und tippern 3 Stunden auf dem Handy rum und trainieren 10 Minuten? Ich sag's mal ganz böse, aber bei wie vielen ist das so, die das nebenbei machen und machen aber nichts richtig? Ich würde auch zusätzlich unbedingt, Thorsten, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich habe zum Beispiel für nahezu alles Benachrichtigungen ausgestellt.
Das habe ich auch, tatsächlich.
Wenn ich bei Instagram eine Nachricht kriege, die ploppt bei mir nicht auf. Ich gucke da halt am Tag mal rein und schaue mir das an, aber nicht bei jeder Nachricht reagiere ich sofort. Nur WhatsApp und Mails werden bei mir angezeigt, alles andere zum Beispiel nicht. Und ich finde auch, das ist ein riesengroßer, wichtiger Punkt, weil man dann natürlich noch mehr dazu verleitet wird. Und ich würde zum Beispiel auch ganz viele räumliche Trennungen vollziehen. Also zum Beispiel beim Essen liegt das nicht im Esszimmer, dieses Handy, sondern es bleibt im Wohnzimmer liegen oder wo auch immer. Dass ich gar nicht auf die Idee komme, das neben mir liegen zu haben und es dann in die Hand zu nehmen. Oder auch zum Beispiel, wenn du ins Bett gehst, das auch nicht mit ins Schlafzimmer zu nehmen. Solche Dinge, glaube ich, helfen ganz, ganz viel. Und dann muss es ja nicht aus dem Leben verbannt werden, sondern nur punktuelle Zeiten zu schaffen, die ich vielleicht mal nicht nutze.
Mhm. Es gibt ja da diesen neumodischen Ausdruck FOMO, genau. Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen. Das ist ja genau dieses Phänomen, ne? Dass man denkt, oh Gott, jetzt esse ich und 10 Minuten kriege ich nicht mit, was in der Welt passiert. Na, wenn was passiert, kriegt man schon mit und dafür braucht man nicht das Handy zwingen. Also ist bei mir tatsächlich auch, wäre auch mein erster Tipp oder Top-Tipp, Benachrichtigungen ausstellen und wirklich nur für Telefon, WhatsApp, E-Mail, aber alles andere, gerade soziale Netzwerke, einfach aus. Und ich habe zum Beispiel mittlerweile das so für mich geregelt. Ich gucke einmal vormittags beispielsweise intensiv durch Instagram und dann nochmal am frühen Abend. Da poste ich auch meistens dann Dinge, also meinen eigenen Content, und dazwischen eigentlich weniger. Und das macht echt eine Menge aus. So, jetzt haben wir noch einen Punkt auf der Agenda stehen, Alex, den ich extrem wichtig finde, nämlich Gemeinschaft statt Einsamkeit. Wir erinnern uns an die Corona-Zeit, wo ja auch viele Menschen, die Single sind oder alleinstehend sind, aus welchen Gründen auch immer, sehr darunter gelitten haben, nicht vor die Tür gehen zu dürfen. Soziale Bindungen sind eben im Hinblick auf die Gesundheit extremst wichtig. Man kann das ja gerade auch immer in den südlichen Ländern beobachten, wo die Menschen natürlich bei besserem Wetter als in Deutschland meistens abends noch auf den Marktplätzen oder in den Straßen zusammensitzen oder in Restaurants, wo vielmehr das Leben gelebt wird. Aber wenn wir jetzt mal auf die körperlichen und psychischen Auswirkungen, die positiven gucken, was würde da hervorstechen?
Das, was super wichtig ist, was glaube ich ganz viele noch gar nicht wissen, ist, dass die Forschung schon gezeigt hat, dass es einen extremen Einflussfaktor hat. Also ich habe da mal mehrere Analysen mir angeschaut und eine Meta-Analyse hat gezeigt, dass soziale Isolation das Sterberisiko um 29% erhöht. Und das ist vergleichbar mit kompletter körperlicher Inaktivität oder einem krassen Übergewicht. Also das ist quasi gleichzusetzen mit krassen physischen Einflussfaktoren, die man vielleicht denkt so, ey, das kann doch gar nicht sein, dass das wirklich so viel mit reinbringt als Einfluss. Und das, was glaube ich ganz wichtig ist zu wissen, was sich ganz viele gar nicht vorstellen können, ist, dass soziale Verbindungen eigentlich dasselbe sind wie eine klassische Partnerschaft mit einem anderen Menschen. Denn man hat rausgefunden, soziale Verbindungen, ohne dass ich mit dem jetzt eine partnerschaftliche Bindung habe, bringen es wirklich so weit, dass das Stresshormon Cortisol extrem sinkt. Aber auch zum Beispiel das Oxytocin, das ist ja so das klassische Kuschelhormon, genauso freigesetzt wird in tollen sozialen Interaktionen unter Freunden wie mit einem Partner, mit dem ich wirklich kuscheln würde. Also das ist unglaublich, was das für einen Einflussfaktor hat. Und ich glaube, viele unterschätzen das, wie viele Prozesse im Körper dadurch freigesetzt werden, die Erholung, die Regeneration unterstützen. Und gute soziale Beziehungen wirken quasi wie ein Puffer gegen ganz viele Erkrankungen. Und das ist unglaublich, wenn man sich anschaut, soziale Isolation, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Depressionen, entzündliche Erkrankungen, kognitive Beeinträchtigungen, also was das alles für einen Einfluss hat, ist unglaublich. Und man kann quasi soziale Interaktion gleichsetzen mit einer guten Beziehung zu einem anderen Menschen.
Wahnsinn. Aber es zeigt auch, die gesunden und guten Dinge für uns sind wirklich die einfachen Dinge des Lebens. Darum haben wir diese Folge auch mit Back to the Basics quasi hier promoted, um es mal so zu sagen, weil man braucht nicht ständig neue Hypes oder Trends, die einfach nur gut vermarktet werden über die sozialen Medien, denn es kann im Grunde wirklich ganz einfach sein. Und damit ihr auch in 2026 euch auf das Wesentliche konzentrieren könnt, gibt's jetzt in den 5 Tipps für deine Gesundheit nochmal die besten Empfehlungen von Alex.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Tipp Nummer 1, und den wird Thorsten gar nicht gerne hören, langsam essen. Bedeutet, Sättigung braucht Zeit. Ungefähr 20 Minuten. Probier mal bei der nächsten Mahlzeit auf 20 Minuten oder länger zu kommen. Dein Mikrobiom, dein Darm, deine komplette Verdauung wird es dir komplett danken. Tipp Nummer 2, Alltagsbewegung. Ganz viele denken immer daran, wann kann ich im neuen Jahr als Erster ins Fitnessstudio rennen. Aber die 7.000, 8.000 Schritte im Alltag machen so einen unglaublichen Mehrwert für eure Gesundheit. Deshalb probiert mal darauf zu kommen. Ganz viele Smartphones tracken das Ganze ja schon extrem gut. Also schaut mal als kleine Challenge, das in der nächsten Woche mal zu schaffen. Tipp Nummer 3, Ballaststoffe und Mikrobiom. Ganz viele Tests gibt's da, da gibt's auch ganz viele tolle Möglichkeiten. Aber für den Otto Normalo reicht eigentlich eine extrem gute Variation von Ballaststoffen. Deshalb setzt nicht auf das eine Ballaststoffpulver, was es vielleicht da draußen gibt am Markt, sondern wer es schafft, auf viele unterschiedliche Sachen zurückzugreifen, wird da garantiert einen extremen Mehrwert von haben. Tipp Nummer 4, Blutdruck der stille Killer. Klingt jetzt voll gemein, ist aber wirklich so. Messt bitte ab und zu mal euren Blutdruck. Das braucht ja nicht jeden Tag sein, aber vielleicht alle paar Wochen, alle paar Monate mal. um zu schauen, okay, ist der noch im normalen Bereich? Weil ganz viele leichte Erhöhungen kriegen ganz viele Menschen gar nicht mit und deshalb wäre es total schade, wenn man dieses wichtige Tool außer Acht lässt. Und der letzte Tipp, soziale Beziehungen sind wie Partnerbeziehungen. Es ist wirklich mittlerweile bewiesen, dass ein gesundes soziales Umfeld so unglaublich viel für unsere Gesundheit tut. Deshalb hier mal ein Tipp, der unabhängig ist von Sport und Ernährung. Kümmert euch um euer soziales Umfeld. Es wird es euch garantiert danken, auch für eure Gesundheit.
Ja, und ein Thema, ich weiß nicht, vielleicht hat es der ein oder andere vermisst, Alex, ist ja auch das Thema Haut. Wir haben der Haut ja hier im Podcast auch schon mal eine eigene Folge sehr ausführlich gewidmet. Aber gerade bei diesen neuen Wellness-Trends und diesen ganzen Hypes, gerade zu Beginn des Jahres, die gibt's ja eigentlich überall, kommt natürlich auch das Thema Haut vor. Wollten wir heute eigentlich auch ansprechen, aber wir haben gesagt, Mensch, das ist wirklich so vielfältig, weil es gibt ja doch ganz, ganz viele Routinen, die man in seinen Alltag einbauen kann, dass das Thema eigentlich eine eigene Folge verdient hat.
Ja, Thorsten, ich sehe immer so viele Skincare-Routines und Co. bei Instagram, die dann aufploppen. So, du musst erst das nehmen und dann das und dann isst du das Supplement und dann schmierst du dir das noch auf die Haut und dann machst du noch das. Es gibt da einfach unglaublich viel und deshalb hatten wir ja drüber gesprochen, dass wir dazu gerne mal eine Extra-Folge machen wollen. Gerade jetzt ja auch in der kalten Jahreszeit haben ja ganz viele, vielleicht auch die eingerissenen, die spröde Haut, die Hände, die man dann sagt, oh Gott, so kann das ja nicht weitergehen und da wollen wir euch unbedingt mal weiterhelfen, was da Sinn macht und was nicht.
Ich glaube, das wird sehr, sehr spannend und vor allen Dingen jetzt zur Zeit, wo ja wirklich so die Winterwalze nahezu ganz Deutschland erwischt hat oder zumindest teilweise erwischt hat, ist das Thema Haut ja auch ganz, ganz spannend mal zu behandeln, wie man die gut und frisch durch die kalte Jahreszeit bringt. Wir würden uns sehr freuen, wenn auch ihr, falls ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach bei Instagram folgt, Podcast Gesund gefragt. Da habt ihr die Möglichkeit, noch direkt mit uns in Kontakt zu treten. Empfehlt uns gerne weiter. Nächste Woche sehen wir uns dann im wahrsten Sinne frisch und munter wieder, mit einer tollen Haut hoffentlich. Bis dahin, bleibt schön gesund.
Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nicolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.